Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wie viele Dinge besitzen Sie eigentlich? 5.000, 10.000, 100.000? Die meisten von uns werden wahrscheinlich das gar nicht so einfach beantworten können. Ich kann es auch nicht. Ich habe sehr, sehr viele Dinge. Ganz anders unsere Expertin Anne Weiß. Sie lebt minimalistisch und kommt mit ganz wenigen Dingen aus. Allerdings nicht aus der Not heraus, sondern weil es sich für sie einfach richtig gut anfühlt. Die Experten heute zum Thema Minimalismus. Wie können wir mit weniger auskommen? Welche Dinge brauchen wir wirklich? Und was passiert eigentlich, wenn wir damit anfangen, Dinge loszulassen, Gewohnheiten loszulassen, Gedanken loszulassen? Liebe Anne, ganz beziffern kannst du auch nicht, wie viele Sachen du hast. Aber du kannst es schon ganz gut eingrenzen.
Ja, also ich habe nicht mehr, als in mein kleines Zimmer passt. Und das ist umfasst sozusagen alles, was ich so besitze.
Also kleines Zimmer, sag mal so Quadratmetergröße.
Oh, ich glaube, das sind so 10 Quadratmeter vielleicht. Also es ist wirklich sehr klein und da passt aber alles rein, was ich brauche sozusagen an Dingen. Ja, mein Bett, mein Schreibtisch. Das ist für mich fürs Arbeiten natürlich wesentlich, weil ich bin Schreibtischhieterin. Ohne ist ein bisschen schlecht, auch für den Rücken. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht genau sagen kann, wie viel. Und ich finde auch diese Bezifferung von Sachen, ne, das ist so eine menschliche Eigenschaft, dass wir immer alles quasi in so Kategorien packen wollen und so. Und dann gibt es diese Leute, die sagen, mehr als 100 Dinge dürfen nicht erlaubt sein und das 101. Ding darf ich mir dann irgendwie halt gar nicht mehr anschaffen oder so. Es geht für mich beim Minimalismus nicht so sehr darum, eine bestimmte stringente Ordnung einzuhalten oder irgendetwas richtig zu machen in der Art und Weise, irgendwie wie das andere Leute
machen. Was ist es dann für dich, dieses Minimalistische?
Diesem Überkonsum zu entsagen, diesem zu viel zu entsagen, also zu entsagen, und zu entsagen hört sich irgendwie halt negativ an, aber es ist eigentlich eher befreiend, wenn ich das tue. Ne? Ich kann ja nur von mir reden. Vielleicht für dich ganz anders.
Was war denn so der erste radikale Loslassmoment?
Ja, also ich habe vorhin das nochmal so rekapituliert irgendwie. Da ging es irgendwie halt um den Moment des Nachhausekommens nach einer Rucksacktour, die ich gemacht habe, wo man ja erfahrungsgemäß mit sehr wenig Dingen auskommt. Dem ging aber voran, dass ich meinen Job verloren habe. Und da war ich in so einer Krisensituation und habe überlegt, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Und daraufhin folgte eben diese Rucksacktour, auf der ich wenig gebraucht hatte. Und als ich nach Hause kam, habe ich halt überlegt, will ich diesen Lebensstil eigentlich? Möchte ich wieder zurück in diesen alten Job, in dieses alte Leben, in dem ich halt sehr viel konsumiert habe und in dem ich eigentlich wenig zu Hause war und wenig für mich getan habe, so? Oder möchte ich gerne diesen Moment nutzen, um wirklich was zu machen, was ich liebe, was irgendwie halt mich weiter voranbringt als Person und was mein Leben befreit? Und dann habe ich mich so umgeguckt während dieser Zombie-Serie. Ne? Es gab ja diesen Moment, wo halt ich in der Zombie-Serie gesehen habe, okay, da kümmern die sich ums Überleben, um Essen, um Schlafen irgendwie, und eigentlich haben sie die gleichen Probleme oder nicht Probleme wie wir, aber es kam mir irgendwie erleichternd vor.
Es ist auch total spannend zu hören, auf welche Dinge und Gewohnheiten Sie so verzichten, was Sie losgelassen haben.
In den letzten Jahren jedenfalls deutlich weniger Flugreisen, und es gibt auch sehr schöne Ziele im Nahbereich, wo man hinfahren kann.
Ansprüche an mich selbst, Perfektionismus, einfach Cut.
Weniger Konsum, so generell, ob es jetzt beim Essen ist oder Handy, Internet, soziale Netzwerke und so weiter. Wenn man da einfach ein bisschen reduziert, geht es einem ein bisschen besser.
Wenn man da einfach ein bisschen reduziert, als ob das so einfach wäre, das ist gar nicht so einfach, das mit dem Loslassen, ne? Weil wir auch zu gerne Dinge einfach behalten.
Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür natürlich. Es gibt auch, hat bestimmt der ein oder die andere auch schon gemerkt, dass es Leute gibt, denen fällt das leichter loszulassen, und andere Leute, die halten sehr stark fest an Dingen. Und psychologisch denke ich, steht dahinter, dass wir natürlich mit Dingen auch immer uns selbst verbinden, und zwar sehr oft auch in dieser Vergangenheits- oder Zukunftsversion von uns irgendwie hängen. Heißt, wenn ich irgendwie halt an einem Gegenstand total hänge, der aber für mich eigentlich keine Funktion mehr erfüllt, sagen wir, der alte Skianzug und ich aber nun tatsächlich in Australien wohne oder so. Genau, und gar nicht mehr Ski fahre, aber ich denke so, ach, könnte ich ja immer noch mal, und das ist so ein früheres Ich von mir, eine Version von mir, die ich irgendwie halt gut fand und so, ne, mit der ich lange gelebt habe, dass es uns vielleicht schwerfällt, einfach von diesem Ich loszulassen und im Moment zu sein und wirklich zu gucken, was tut mir jetzt gut, was ist jetzt das Wichtige, oder auch andere Sachen wie Pläne, ja, also dieses Zukunftskoppeln von Gegenständen mit dem, was wir wollen oder was wir irgendwann noch mal tun wollen, sagen wir, ich möchte irgendwann in diese Hose Größe 36.
Das kennen ganz viele von uns.
Kann genau. Man wieder reinpassen, genau. Ja. Und ich kann die deswegen nicht loslassen, weil ich dachte irgendwie halt, ne, das klappt nochmal und so. Ja gut, das ist halt eben die Frage, ob es so wichtig ist, sich quasi auf diese Zukunftsversion einzulassen oder ob es mich nicht eher beschwert, mich mit diesem Gedanken zu beschäftigen, dass ich das sollte. Ja, das wiegt natürlich schwer in meinem Jetzt, wenn ich irgendwie immer das vor Augen habe. Ich mache den Kleiderschrank auf und habe dann dort irgendwie halt diese Hose und denke, ja, eigentlich müsste es.
Muss da reinpassen. Ja, ja, oh Gott, genau. Das macht natürlich Stress und Druck und genau. Das ist ja gar nicht förderlich. Genau. Ne? Was war denn für dich am Anfang das Allerschwerste, was du losgelassen hast?
Ja, also zuerst mal fiel es mir total leicht. Ich habe angefangen, irgendwie mich umzugucken, was ist das, was ich gerne dringend loswerden möchte.
Was wäre zum Beispiel, das gewesen? Oder was
naja,
war das
so,
gewesen?
So Tinnef tatsächlich irgendwie. Ne? Ich bin eigentlich jemand, der gerne so freie Oberflächen hat irgendwie und da standen halt lauter so Sachen drauf. Ja, irgendwelche Figürchen, die mir mal jemand geschenkt hat oder irgendwelche Sachen, die ich mir selber mal im Urlaub gekauft habe oder so. Das Problem ist, dass es nichts sozusagen Wesentliches war, was da rumstand. Und dann habe ich eine Methode angewendet, die sehr beliebt ist. Ich bin mit einem Wäschekorb rumgegangen und habe erstmal einfach so impulsmäßig alles eingesammelt, was eben mir zu viel war und im Weg schon. Das nennt sich irgendwie Rückwärtsshopping, also sozusagen das zu entfernen erstmal. Und das heißt ja nicht, dass man sofort entsorgen muss oder dass man sofort loswerden, verschenken oder was auch immer.
Du hast es dann irgendwo gelagert erstmal.
Genau, ich habe es erstmal stehen lassen und geguckt, ist das am nächsten Tag genau das gleiche Gefühl, was ich zu dieser Sache habe. Und dann ist es ein ziemlich klares Zeichen irgendwie, dass man sich davon vielleicht auch doch trennen kann.
Na, wie viele Sachen sind bei Ihnen heute beim Wochenendeinkauf im Korb gelandet, die eigentlich gar nicht auf dem Einkaufszettel standen? Vielleicht ein kleines Spielzeug für die Kids, ein paar Duftkerzen, ach, kennen wir alles. Plötzlich ist mehr im Korb, als man eigentlich geplant hatte. Hier sind die Experten. Unser Thema heute, Minimalismus, darf es ein bisschen weniger sein. Und unsere Expertin ist eine echte Auskennerin, denn sie hat ihr Leben radikal entrümpelt. Zeitweise hat sogar alles in drei Kisten gepasst. Anne Weiß, Bestseller-Autorin und Coachin. Liebe Anne, ich habe mich gefragt, ich bin jemand, der sich sehr leicht immer verführen lässt und auch gerne immer Dinge einpackt, gerade auch wenn ich unterwegs bin im Supermarkt. Ich finde immer irgendwas, was ich eigentlich nicht brauche, was aber trotzdem erstmal irgendwie schön ist. Wie schaffe ich es denn? Hast du da einen Tipp, dass ich mich nicht so leicht verführen lasse, Dinge kaufe, die ich wirklich vielleicht gar nicht brauche, weil eben meine Tochter, die hat ja schon irgendwie 3000 Teddys. Da muss es nicht noch der 3001. sein.
Also zunächst mal ist ja die Frage am Anfang, was ist der Ursprungsimpuls, warum du in dem Moment dann irgendwie halt losgehst und was kaufst? Möchtest. Also ne, dieser Konsum ist für viele von uns auch so eine Pauschallösung. Sehnsüchte oder auch Frustrationen, die einem so im Arbeitsalltag, also hier natürlich bei RBB sowieso nicht, aber die einem sonst so im Alltag passieren irgendwie, ist einem jemand quergekommen oder so, ne, hat man irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, dann deckt man das gerne mal irgendwie halt mit irgendwas zu, was einen so pampert, ja, also was, die Duftkerze hast du eben genannt irgendwie, ne, oder auch gerne mal, das ist jetzt Konsum in einer anderen Form irgendwie, mit einer Fernsehserie, die man dann binget, bis einem die Augen zufallen irgendwie, oder mit einem Glas Wein, das man sich dann abends immer gönnt, um runterzukommen irgendwie. Und wir fragen uns selten, was steht denn jetzt eigentlich am Anfang von diesem Konsumverhalten? Egal wie das jetzt ist, ne? Oder Social Media, wo man dann scrollt und scrollt und scrollt und scrollt irgendwie. Was ist es, was ich vermeiden möchte in dem Moment eigentlich zu tun oder womit möchte ich mich nicht beschäftigen? Und das ist mal der erste Gedanke irgendwie.
Aber manchmal ist es doch einfach so, ach, man will sich irgendwas Gutes tun oder jemand anderem irgendwas Gutes tun, sich was Schönes kaufen, sich für irgendwas belohnen. Wie machst du das dann? Also ist es oder gibt es das irgendwann nicht mehr, wenn man minimalistisch lebt? Ist es so wie mit dem Zuckerkonsum? Wenn ich weniger Zucker konsumiere, irgendwann habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Wie ist das für dich?
Also es ist natürlich wichtig zu gucken, was ist mein Bedürfnis dahinter? Würde ich zum Beispiel eine Duftkerze kaufen wollen in dem Moment oder würde es in diesen Korb reinpacken? Dann könnte ich mir sagen, was mein Bedürfnis dahinter wäre zum Beispiel Cocooning. Ja, man stellt sich das so schön vor, zu Hause zu sein, sich einzumummeln, irgendwie halt sich mal richtig was Gutes zu tun. Und die Frage ist dann, wie kann ich das vielleicht auch tun, ohne dass ich irgendwie halt was kaufe in dem Moment? Also was würde mir jetzt in diesem Moment ganz gut tun? Ist es eine Tasse Tee, die ich zu Hause trinke? Ist es eine möglicherweise selbstgemachte Duftkerze, die ich, ne, dass ich mit meinen Händen etwas mache und irgendetwas erzeuge, ist eigentlich immer so ein kleines Happiness-Geheimnis. Ja, also und dabei hat man meistens auch so einen Flow, dass man irgendwie über bestimmte Sachen dann auch nachdenkt. Wer jetzt dafür keine Zeit hat, so be it. Man kann sich natürlich auch irgendwie halt diese Duftkerze kaufen und sich hinsetzen und mit dieser Duftkerze meditieren oder sich irgendwie halt einfach wirklich einen schönen Abend machen. Das ist jetzt kein Muss, irgendetwas nicht zu tun oder so, ne? Aber wenn die Dinge hinterher bei dir rumstehen und diese Duftkerze staubt ein, dann würde ich diesen Wunsch tatsächlich ein bisschen kritisch hinterfragen.
Wenn ich mich jetzt auf diesen reduzierten Lebensstil einlassen möchte, muss ich, und das haben wir jetzt auch herausgestellt, eben als erstes erkennen, dass ich irgendwie zu viel Ballast habe und dass ich etwas verändern möchte. Und ich auch immer wieder hinterfrage, was brauche ich wirklich? Mhm. Aber wenn ich dann erkannt habe, dass ich mich verändern möchte, wie finde ich denn heraus, was ich dann letztlich wirklich brauche?
Also ich finde ja schon, dass dieses Aufräumen, es gibt ja viele Regelwerke, ne, die man sich so überall bekommt, irgendwelche Fernsehshows oder irgendwelche Internet-Ratgeberseiten, Podcasts und was weiß ich, irgendwie, was man sich zum Thema Entrümpeln anschauen kann. Ich habe in meinem Buch natürlich auch Tipps, wie ich vorgegangen bin, um das besonders effektiv zu machen. Aber es geht gar nicht so sehr um das Wie, sondern um das Warum, finde ich. Also warum will ich mich jetzt irgendwie verkleinern mit den Dingen? Und was steht eigentlich hinter diesen Dingen, die ich nicht loslassen kann? Und welche davon gehören wirklich zu mir? Also es geht weniger um dieses Loslassen als solches, sondern mehr um das, was behalte ich eigentlich? Und wenn du ein paar von diesen Methoden anwendest, wie diese Rückwärts-Shopping-Methode, die ich schon erwähnt habe, dann kommst du irgendwann zwangsläufig an diesen Punkt, dass du natürlich dich auch für Dinge entscheidest. Und zu sagen, das behalte ich. Und es ist einem meistens dann auch sehr klar, warum man das behalten möchte.
Ich, liebe Anne, habe jetzt letztens vom Kleiderschrank gestanden und dachte so, ja, da hängt einiges, was ich gar nicht mehr so anziehen möchte, aber habe es irgendwie auch noch nicht geschafft, dann zu sagen, jetzt ziehe ich es raus und lege es weg. Wie komme ich denn ins Handeln, gerade wenn ich diese Kleiderschrankkiste vor mir sehe?
Also was mir sehr geholfen hat tatsächlich, war ein Tipp, der bezieht sich darauf, dass man die Bügel, die man im Kleiderschrank hat, mit den Sachen alle mit dem quasi Ende zu einem selber hängt, dass sie offen sind zu einem. Also du hängst sie quasi verkehrt rum in den Schrank. Und immer dann, wenn du etwas rausnimmst und anziehst, dann hängst du ihn richtig rum wieder zurück. Und das machst du so ein halbes Jahr ungefähr und dann hast du eigentlich einen ziemlich guten Überblick, welche von den Klamotten du anziehst und welche du nicht anziehst. Also was deine Lieblingsstücke sind. Ne? Das weiß man zwar so ungefähr, aber manchmal hat man ja so Events oder irgendwas, wo man dann doch nochmal guckt, was ziehe ich an. Und dann gilt es natürlich, das auszusortieren, was du eigentlich gar nicht anziehst, weil das nimmt ja nur Platz weg. Und es ist vielleicht bei einer Freundin, der die Farbe besser steht, irgendwie dann doch besser aufgehoben. So.
Und wie ist es mit Dingen, mit T-Shirts, die ich in der Schublade habe?
Also natürlich kannst du, das ist, wird auch empfohlen irgendwie, oder ich empfehle das auch, dass man die einfach rausnimmt aus der Schublade und sich das nochmal ganz genau anguckt. Ne, welche sind, ich hatte so ein Fury in the Slaughterhouse-T-Shirt, nichts gegen die Band, das war, ich war ein großer Fan irgendwie, als ich so 17 war, genau, und das werde ich nie vergessen, aber es war so ein Batik-Shirt und das war wirklich etwas, was ich nicht mehr so richtig trage irgendwie. Und dann hatte ich aber noch ein anderes T-Shirt, das war Depeche Mode, und dann habe ich gesagt, okay, also eins von den beiden muss jetzt gehen, und leider hat Fury gegen Depeche Mode verloren.
Wie ist es mit Erinnerungsstücken? Das ist ja was ganz Emotionales. Was darf bleiben, was geht besser weg? Weil die Erinnerungsstücke haben ja für einen selbst nicht immer auch gleich die gleiche Bedeutung. Da ist viel Nostalgie mitunter dabei. Wie finde ich heraus, was ich wirklich behalten sollte?
Bei Erinnerungsstücken ist es natürlich insofern schwierig, dass sobald man mal in so ein fortgeschrittenes Alter kommt, vor allen Dingen irgendwie halt, dann ist es ja schon mal so, dass man Sachen erbt oder dass irgendwie halt, ne, die geliebte Großtante verstirbt irgendwie und man dann das erbt, was irgendwie bei ihrem Haus so rumsteht. Man sucht sich dann ein paar Sachen aus oder erbt auch einen ganzen Batzen davon. Und ich handhabe das tatsächlich so, dass ich nur Sachen annehme, die ich wirklich mit der Person verbinde, die eher klein sind, also meinetwegen mal ein Schmuckstück, selbst wenn es kein hochwertiges ist oder sowas, aber irgendwas, was diese Person dann immer getragen hat, oder meinetwegen auch ein Bild, was ich mir mal eine Zeit lang an die Wand hänge oder so, aber dass ich das begrenze auf ein paar Gegenstände, die ich wirklich behalten möchte. Ich nehme nicht Omas altes Porzellanservice, wenn ich selber schon eins habe irgendwie. Das steht bei mir ja nur im Schrank rum. Und natürlich ist das ein Erinnerungsstück, aber vielleicht ist es tatsächlich dann auch besser aufgehoben bei einer anderen Person, die es benutzt. Also ne, sei es jetzt irgendjemand, der vielleicht ein Kind aus der Verwandtschaft, das irgendwann mal demnächst auszieht und dann ein Service braucht und so, dann ist das einfach der bessere Ort dafür.
Minimalismus bedeutet aber nicht nur, sich vom Besitz zu verabschieden, sondern wirkt in ganz unterschiedliche Lebensbereiche hinein und betrifft auch Menschen, die uns umgeben, Freunde, Familie, Beziehungen. Wie oft haben Sie sich zum Beispiel schon gefragt, tut mir der Mensch eigentlich noch gut oder habe ich ihn nur aus Gewohnheit in meinem Leben? Christian aus Mitte hat da auch in seinem Leben für mehr Klarheit gesorgt.
Richtung Freundschaften ist nicht verkehrt. Also da habe ich die sogenannten Freundschaften, wo ich dachte, das wären Freundschaften, für mich aufgekündigt. Da habe ich mich also auch reduziert und tut mir gut.
Es tat ihm gut. Du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, auch mit einer Freundin, hast dich gelöst. Wie war das für dich?
Ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass eben diese Freundschaft mir nicht mehr gut tut, weil es ging hauptsächlich um die andere Person. Tatsächlich in dem Fall die Freundin. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich der nicht einfach so quasi still und klammheimlich die ghosten kann oder aus deren Leben verschwinden kann, weil wir doch sehr lange miteinander zu tun hatten. Und habe dann wirklich mir die Zeit genommen, ein langes Telefonat mit ihr zu führen und wirklich darauf einzugehen, auch sie zu fragen zunächst mal, wie siehst du das denn eigentlich noch mit unserer Beziehung? Das zu würdigen, was zwischen uns war, also was unsere Freundschaft ausgezeichnet hat die ganzen Jahre. Und dann auch ganz von mir zu sprechen, warum ich ein irgendwie nicht mehr ganz passendes Gefühl dazu habe und ob sie das auch so sieht. Und es ist dann sehr friedlich mit uns auseinandergegangen.
Mhm. Welche Fragen sollte ich mir dann stellen, wenn ich merke, ich weiß nicht, ist diese Freundschaft noch das, was sie mal vor 20 Jahren war? Mhm. Oder sollte ich mich nicht jetzt doch dazu entscheiden, mich zu lösen? Welche Fragen sollte ich mir da stellen? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, ganz wichtig ist natürlich, was gebe ich auf, wenn ich mit dieser Person irgendwie was zu tun habe? Weil man verzettelt sich ja auch so viel. Ne? Man hat viele Freunde oder Freundinnen oder auch Bekannte, die eine Rolle spielen im eigenen Leben. Und die Frage ist ja, was für ein Gefühl habe ich zu den einzelnen Personen? Und wenn ich mit der einen Person mich so festsauge und Zeit verbringe, dann habe ich weniger Zeit für die Person, die mir wirklich gut tut. Oder die wirklich was bedeutet in meinem Leben jetzt gerade. Und das ist so eine Frage, ne? Das kann man irgendwie halt immer mal machen, so ein bisschen Inventur im eigenen Leben natürlich. Und sich wirklich die Frage stellen, was will ich von dieser Beziehung? Was ist das, was mich in dieser Beziehung hält? Was mag ich an der Person? Wie laufen unsere Gespräche ab? Und was gibt mir das? Also gibt mir das mehr Kraft und gute Laune zum Beispiel irgendwie? Oder entzieht mir eine Begegnung mit dieser Person Kraft?
Hanna hat auch Inventur gemacht, so schön, wie du das gerade gesagt hast. Sie hat uns geschrieben über WhatsApp, sie hat erkannt, dass die Beziehung zu ihrem Vater nicht mehr ihr so richtig gut tut. Er ist jemand, schreibt sie, der sehr stark ist, sehr um sich selbst kreist. Und Hanna hat gemerkt, wie sehr sie das belastet. Deshalb hat sie sich ein Herz gefasst, ein offenes Gespräch geführt und ihm erklärt, dass sie erstmal Abstand braucht. Das ist, finde ich, unfassbar mutig. Ja. Was sagst du dazu? Also ihr würde es sicherlich gut tun, weil sie, wenn das eine schwierige Beziehung war zu ihrem Vater, sie sich da jetzt von etwas gelöst hat, befreit hat. Aber das tut sicherlich auch auf der anderen Seite weh, denn es ist ja ein Familienmitglied. Ja. So einfach stelle ich mir das nicht vor, diesen Prozess der Ablösung.
Ja, genau. Also erstmal ganz viel Respekt an Hanna, dass sie das gemacht hat. Auch sich so einem Gespräch zu stellen, ist nicht einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das ist aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und es das heißt ja nicht, dass das eine Trennung auf immer ist. Also es ist Erstmal ist es festzustellen, okay, im Moment gerade belastet mich das. Man bleibt in dem Gespräch möglichst bei sich und weist keine Schuld zu oder irgendwas in der Art und Weise, sondern wirklich bleibt bei sich und spricht aus der eigenen Erfahrung heraus. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, wenn diese Beziehung sein soll, dann kommt man auch später wieder an einen Punkt, wo man nach so einer gewissen Phase der Abstinenz, sag ich jetzt mal, wieder in der Lage ist, einen neuen Kontakt zu der Person aufzubauen. Und man gibt der Person damit natürlich auch eine Möglichkeit, das eigene Verhalten zu überdenken. Also das ist auch ein Geschenk an die andere Person, wenn man das so sieht.
Tina aus Michendorf haben wir jetzt in der Sendung. Liebe Tina, grüße Sie.
Ich grüße ebenfalls. Guten Tag.
Sie haben sich schon von ganz vielen Sachen getrennt, ganz viele Sachen losgelassen. Unter anderem auch das 12-teilige Service von der Mama. Was haben Sie denn damit gemacht?
Also erstmal muss ich sagen, es ist ein ganz tolles Service. Kriegt man heute gar nicht mehr. Mhm. Und da ich meiner Mutter mal versprochen hatte, als sie ins Heim ging und als sie dann auch gestorben war, ich schmeiße nichts weg. Also habe ich dann überall gefragt, wer möchte. Für mich war es zu viel, ich bin allein. Bis mein Nachbar gesagt hat, dann nehme ich das. Und das Schöne daran ist, wenn es mal ein Stück Kuchen gibt, die der Nachbar hochbringt, kommt es auf diesen Teller hoch.
Ah, oh, das ist ja zauberhaft. Liebe Tina, Sie sind in der ehemaligen DDR groß geworden.
Genau.
Ich bin es auch. Und Anne? Bist du? Nein, du nicht.
Nee, ich bin so.
Aber wir beide sind in der ehemaligen DDR groß geworden und ich weiß noch, wenn es da was gab, dann hat man immer auch gekauft. Ja?
Richtig.
Was hat das denn mit Ihnen gemacht, sich jetzt sozusagen zu reduzieren?
Also ich muss ehrlich sagen, als ich dann umgezogen bin, mit zwei großen Schrankwänden, die voll waren, und irgendwann habe ich mir gesagt, du bist doch eigentlich bescheuert. Es steht nur rum. Du musst es wenigstens zweimal im Jahr aus dem Schrank nehmen, alles abwaschen. Du benutzt es doch gar nicht. Gib's doch irgendjemand weiter, der sich darüber freut. Wie zum Beispiel meine Nichte, die hat dann eine eigene Wohnung genommen und hat gesagt, kauf dir bitte kein Geschirr, keine Wäsche, komm erst zu mir. Hm. Jetzt weiß ich, wo es ist und das ist schön.
Liebe Anne, ich frage mal unsere Expertin, ist das auch ein guter Tipp, dass man einfach mal schaut, wer ist denn alles Liebes so in einem Umfeld und gibt die Sachen dann weiter?
Also ich finde das eine wirklich gute Idee von Tina, dass sie sich dort sozusagen die Dinge an einen Ort gegeben haben, wo sie es gut haben.
Wo sie weiß, dass sie gut behandelt werden.
Genau, ja, das ist ganz wichtig, weil es mir auch immer darum ging, sozusagen den richtigen Platz dafür zu finden. Und das ist natürlich bei lieben Menschen oder auch bei den Leuten, die es wirklich gebrauchen können, irgendwie am besten aufgehoben. Das ist genau die richtige Art und Weise, der Ort, den man dann findet.
Liebe Tina. Ja, und da weiß man, dass es gut aufgehoben ist, wie mit Tieren. Ja? Tieren sollen auch gut gehen und Andenken soll es auch gut gehen.
Liebe Tina, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf und ein ganz zauberhaftes Wochenende.
Danke, ebenso. Tschüss.
Tschüss. Liebe Anne, muss man eigentlich für einen minimalistischen Lebensstil, muss man da ein bestimmter Typ Mensch sein? Also jemand, der von Natur aus ordentlich ist, super diszipliniert oder kann das jeder?
Ja, ich finde, es kommt echt so ein bisschen auf das Bedürfnis drauf an. Also wenn ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, Sachen aufzuräumen oder auszuräumen oder zu entkrempeln irgendwie mein Leben, dann um Gottes Willen bitte nicht mit anfangen. Ja, also das sollte man sich dann doch verkneifen. Na, also wenn man sich wohlfühlt mit den Dingen, warum sollte man dann irgendwas daran ändern? Ja, aber wenn man ein bisschen damit veranlagt ist, sich so zu fragen irgendwie, was tut mir gut? Oder man merkt auch einfach, es wird mir zu viel irgendwie. Ne? Ich bin abgelenkt von den Dingen, die da sind. Die binden eher meine Aufmerksamkeit, als dass sie mir Freude machen, dann ist es, denke ich, eine gute Idee, Minimalismus ein bisschen ins eigene Leben reinzulassen. Und in welchem Grad man das dann macht, das hängt ja auch wieder von der Person ab. Also es ist wirklich eine Typfrage, wie weit will ich gehen? Nicht jeder macht das so radikal wie ich. Ich bin ja so eine Experimentetante irgendwie halt. Ich muss das dann immer ausprobieren und dann bis auch ins Letzte ausprobieren und so. Und genau, es ist immer spannend.
Was war das Extremste gewesen, weil du sagst, du gehst dann wirklich bis ans Letzte.
Ja, das Extreme. Also für mich war das Extremste, meine Bücherwand auszusortieren tatsächlich. Ich bin ja so ein Buchmensch. Ja, ich habe im Verlag gearbeitet, als Autorin gearbeitet und so. Und Bücher auszusortieren kam mir vor, als sollte ich kleine Kätzchen ertränken. Also von daher, das war ganz, ganz schwierig. Aber jedes Buch in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, irgendwie, ist das eins, was ich nochmal lesen möchte? Oder habe ich das nur im Regal stehen, damit es gut aussieht irgendwie? Genau, das hat sehr geholfen. Also ich habe immer noch Bücher, aber weniger.
Die große Frage ist jetzt, liebe Anne, wenn wir uns reduziert haben, wenn wir aussortiert haben, wenn wir losgelassen haben, wie schaffen wir es, nicht wieder in alte Muster zurückzufallen? Gibt es da so kleine Routinen, die wir anwenden können?
Ich fand ja nichts schlimmer in diesen ganzen Minimalismus-Serien als dieses Bild von den Müllsäcken mit den losgelassenen Dingen irgendwie, die auf dem Rasen vor dem Haus liegen. Das sieht man dann manchmal in solchen Dokumentationen zum Beispiel. Und deswegen habe ich für jedes Ding seinen richtigen Platz gesucht. Und als ich hinterher überlegt habe, wie ist das denn, wenn jetzt neue Dinge an mich herankommen? Ja, ich kam mir ein bisschen vor wie so eine Insel, an deren Stränden immer wieder neue Dinge anspülen. Ja, man kriegt Geschenke, man kriegt irgendwelche Gratisproben, man kriegt irgendwie halt irgendein Angebot für irgendwas, was gerade super günstig ist. Wie mache ich das? Also, und es gibt verschiedene Regeln, die man mehr oder weniger befolgen kann. Mhm. Je nachdem, wie man das will. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, immer wenn ein neues Ding kommt, dann lasse ich ein altes Ding los. Also ich darf nur etwas Neues in mein Leben lassen, wenn es unbedingt notwendig ist oder ich einfach ein anderes ähnliches Ding gehen lasse. Es gibt die Möglichkeit natürlich abzuwarten, sich wirklich darüber klar zu werden, will ich das haben? Also irgendetwas, was mir verlockend vorkommt, was ich im Laden gesehen habe, einfach erstmal nach Hause gehen und zu sagen, okay, ich schlaf mal eine Nacht drüber, weil vielleicht ist das Bedürfnis am nächsten Morgen nicht mehr so stark. Und dann kann man sich natürlich immer noch fragen, was steckte denn hinter dem Bedürfnis? Also das sind so Möglichkeiten, mit denen ich ganz gut fahre, würde ich sagen, sodass ich nicht mehr so viel Sachen habe. Und wenn ich merke, ich brauche irgendwas nicht, dann gebe ich das auch einfach weg. Also sage ich, im Moment gerade überlege ich mit Tauchausrüstung, wie das so weitergeht.
Wie du jetzt gibt es natürlich auch, weil wir gerade bei Kleidung sind, bestimmte Kleidungsstücke. Ich denke so an Brautkleider. Mm. Ich habe meins im Schrank hängen. Ich passe da wahrscheinlich gar nicht mehr rein, aber es hängt da. Und irgendwie habe ich auch Sorge, wenn ich es weggebe, dass das dann irgendwie Unglück bringt. Also es hängt jedenfalls da und es bleibt da und ich traue es mir irgendwie auch nicht wegzugeben. Oder ne? Wie kann man sich denn, wer das möchte, davon dann befreien? Also hast du da einen Tipp? Weil das sind ja wirklich Härtefälle.
Genau. Also alles kann, nichts muss, sage ich immer. Du kannst das natürlich irgendwie halt auch sehr gut im Schrank hängen lassen, wenn es dich da nicht stört, alles in Ordnung. Wenn es einen aber stört und man irgendwie denkt so, naja, aber also richtig verkaufen kann ich es jetzt zu einem Preis nicht mehr, der ist out of fashion irgendwie und ich will es aber auch nicht wegwerfen oder so, dann hilft es sehr häufig, wenn man etwas Sinnvolles damit tut. Also sagen wir, entweder selber etwas Neues daraus schneidern oder sagen wir, du würdest dir ein Bild an die Wand hängen und einfach von der Spitze von diesem Kleid das in diesen Bilderrahmen reinmachen und da vielleicht ein Hochzeitsfoto drauf oder so. Ne? Also das abzucyceln in geringerem Maße ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, die ich sehr bewegend fand. Das hat mir mal eine Leserin erzählt. Die hat gesagt, ich habe mein Brautkleid da gehabt. Ich wollte das unbedingt loswerden, weil kein Platz im Schrank und so weiter. Und ich habe dann eine Seite gefunden, einen Verein, der sich darum kümmert, dass aus alten Brautkleidern so Kleidchen für Sternenkinder geschneidert werden. Also Babys, die schon bei der Geburt gestorben sind, dass die etwas Schönes tragen und so. Ne? Und das hat, das berührt mich nach wie vor.
Berührt mich auch sehr.
Noch, ne? Also, und
sehr schöne Idee.
Zu machen, denke ich, bringt kein Unglück.
Wir haben heute eine ganze Menge losgelassen, zumindest gedanklich. Dinge, Gewohnheiten, Erwartungen, vielleicht auch ein bisschen Stress. Darf es ein bisschen weniger sein? Das war unser Thema heute hier in den Experten. Großes Dankeschön an unsere Expertin Anne Weiß. Sie hat uns gezeigt, Minimalismus, das heißt nicht Selbstoptimierung, irgendwie streng mit sich sein. Nein, das ist einfach ein Weg, mehr Klarheit für mich zu bekommen, mehr Raum für das, was wirklich zählt. Und du hast ja gesagt, es ist auch ein Weg, um mich selbst besser kennenzulernen. Aber, und das müssen wir auch sagen, es ist ein langer Prozess, um dorthin zu kommen.
Genau, also es kostet Zeit, das darf man nicht verhehlen bei dieser ganzen Angelegenheit. Es ist aber auch etwas, was ich nicht missen möchte. Also mein Ziel zumindest im Leben ist es, mich weiterzuentwickeln und Dinge auszuprobieren und mich selber besser kennenzulernen. Das ist mein Verständnis davon, warum ich hier bin irgendwie auf diesem Planeten. Und natürlich führt mich so ein Experiment wie das mit dem Minimalismus und dieses Beschäftigen mit mir, meiner Geschichte, mit dem, was irgendwie halt wichtig für mich ist, mich dahin, dass ich offen bin für andere weitere Entwicklungen. Also zum Beispiel habe ich als nächstes ausprobiert, wie es mit dem Wohnen geht. Also ich habe jetzt reduziert, hat mich das offen gemacht für welche Wohnform ist denn eigentlich die richtige? Also ich habe schon mal im Tiny House gewohnt irgendwie und ich wollte aber ökologischer wohnen und so. Also ist bei mir immer so etwas, dass es vom einen ins andere führt und je organischer das ist oder je mehr ich davon zulasse in meinem Leben, desto freier und auch erfüllter bin ich eigentlich von dem, was ich tue.
Mhm. Also Minimalismus, kann man sagen, ist viel mehr als nur aufräumen. Mhm. Es geht um Fragen, was brauche ich wirklich, was macht mich glücklich und was kann vielleicht gehen.
Genau.
Also vielleicht schauen Sie ja gleich zu Hause in eine Schublade, vielleicht sagen Sie heute noch einen Termin ab, den Sie gar nicht brauchen, oder Sie nehmen einfach nur sich einen Moment Zeit zum Durchatmen. Minimalismus, liebe Anne, es beginnt eigentlich oft mit so einem ganz kleinen Schritt.
Mhm, genau.
Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf bald.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.